Wer von euch hat denn für dieses Jahr schon eine Reise geplant? Urlaub eingereicht oder die Rentner unter uns, die das nicht brauchen, schon was gebucht? Nur doch schon ein paar. Wer von euch hat denn schon mal eine Pauschalreise gemacht? So mit All-Inclusive und allem drum und dran. Jetzt nicht geplant für dieses Jahr, sondern irgendwann in eurem Leben. Pauschalreisen. Wisst ihr eigentlich, dass das, man kann sagen, eine christliche Erfindung ist mit den Pauschalreisen? Dass das Konzept der Pauschalreise von einem Baptistenpastor ins Leben gerufen worden ist. Ich wusste das nicht. Ich habe mir bei der Anke vor dem Jahr den Neukirchner Kalender besorgt und das Thema der Predigt stand ja schon fest. Ich hatte die auch schon angefangen zu schreiben. Und dann habe ich dann am Freitag den Text dazu gelesen, zu dem Tag. Viel mobil ist der überschrieben. Habe ich gedacht, der passt richtig gut zur Einleitung der Predigt heute. Ich möchte uns diesen kurzen Abschnitt vorlesen. Da geht es nämlich um die Pauschalreise. Viel mobil. Verblüffend ist, dass Pauschalreisen genau genommen eine christliche Erfindung sind. Für Millionen Menschen hat er das Reisen ermöglicht. Steht auf dem Grabstein von Thomas Cook, 1808 bis 1892. Er war Prediger in einer Baptistenkirche in Mittelengland. In Manchester gab es damals den Spruch, Trinken ist der kürzeste Weg, aus Manchester herauszukommen. Thomas Cook hatte eine alternative Idee. Reisen statt trinken. Statt das Trinken zu verbieten, wollte er den Menschen etwas Besseres vermitteln. So gab es 1841 erstmals für 500 Arbeiter einen Ausflug mit der Eisenbahn ins Grüne, mit Blaskapelle und Picknick. Lange Zeit trug eines der größten Reiseunternehmen der Welt noch seinen Namen. Doch Thomas Cook ging es nicht um eine gute Geschäftsidee. Die Menschen sollten um Gottes Willen eine andere Qualität des Lebens entdecken. Dadurch wurde ihnen der Segen und die Ruhe eines Sonntages neu geschenkt. Dieser Thomas Cook hat dann auch Traveler-Checks erfunden, hat dann später die erste Pauschalreise angeboten. Ein Baptistenpastor. Herr Mark kann mal einblenden, wo es heute drum geht. Es geht um den Psalm 121. Dieser Psalm ist einer meiner Lieblingspsalme und ist auch einer der bekanntesten Psalme, so wie Psalm 23, was wir eben gehört haben. Er wird oft als Segen für Reisende vorgelesen, als Pilgersegen verwendet, aber auch bei Trauerfällen, bei Sterbebegleitungen. Und auf Trauerfeiern nutzt man ihn oft und hört ihn oft. Er hat auch einen ganz aktuellen Bezug zu der Zeit, in der wir leben. Denn in Israel gibt es einen Gedenktag für gefallene israelische Soldaten und für Menschen, die dem Terror zum Opfer fallen. Und an diesem Gedenktag wird dieser Psalm in Israel auch gesungen. Und er wird auch gerne benutzt, um am Anfang des Jahres einen Predigttext zu finden und wird dort gerne gelesen, weil es um eine Reise geht, eine Reise in ein neues Jahr, weil es darum geht, dass Unbekanntes auf einen wartet. Es gab bei den Juden drei Feste in Jerusalem, wo es eigentlich die gute Sitte war, dass sich jeder auf den Weg zu diesen Festen machen sollte. Das war das Passafest, das Shavuot-Fest und das Sukkot-Fest. Und bei dem Psalm 121 handelt es sich also um ein Wallfahrtslied, einen Pilgerpsalm, der von den Pilgern auf dem Weg nach Jerusalem gesungen wurde und gelesen wurde. Ich lese uns mal die ersten beiden Verse aus diesem Psalm vor. Ihr könnt mitlesen, der Mark hat die auf Folie für euch bereit. Ein Wallfahrtslied, so wie ich es ja gerade auch erklärt habe. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sind wir heute Morgen, du und ich, nicht auch irgendwie so wie diese Pilger am Start einer Reise in das Jahr 2024? Das Jahr hat gerade erst begonnen und vielleicht ist der eine oder andere heute Morgen unter uns, der sich auch ganz konkret diese Frage stellt, die der Psalmist hier am Anfang auch stellt. Woher kommt mir Hilfe? Woher kommt deine Hilfe? Hilfe im Blick, was das Jahr 2024 für mich bringt, was es für dich bringt. Oder im Blick auf das, was um uns herum, gerade auf der Erde, alles an Wahnsinn geschieht. Eine berechtigte Frage, woher kommt mir Hilfe? Und ich fand das gerade auch so klasse, wie die Inge davon erzählte, wie es ist, wenn man die Hilfe Gottes in kleinen Belanglosigkeiten erkennen kann und sich darüber freuen kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir nicht nur große Dinge von Gott erwarten, sondern dass uns klar ist, dass er auch in den kleinen Dingen des Alltags uns zur Seite stehen will. Woher kommt mir Hilfe? Das steht über diesem Psalm. Es ist auch interessant, es gibt Bibelübersetzungen, die ganz älteren Luther-Übersetzungen und ich glaube auch die alte King James-Übersetzung, da wird das Fragezeichen weggelassen. Da ist die Formulierung anders, nicht mit Frage, sondern mit der festen Aussage, dass die Hilfe von Gott kommt, ohne die Fragestellung. Aber das ändert nichts an der Tatsache, was dann im Vers 2 steht. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es begeistert mich und ich freue mich darüber, wie hier beschrieben wird, wie dieser Pilger, der unterwegs ist, seinen Weg, auf seinem Weg, seinen Blick nach oben richtet, auf die Berge. Und dass er durch diesen Blick, durch das, was er wahrnimmt, eine Antwort hat auf seine Frage, woher kommt mir Hilfe? Er bewundert auf seinem Weg Gottes Schöpfung, er nimmt sie wahr und bleibt einfach nicht bei dem Wahrnehmen stehen, sondern erkennt darin Gott den Schöpfer in seinem Handeln, in seiner Gegenwart und ist sich dieser Hilfe bewusst, die Gott ihm versprochen hat. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist ein Gott der Macht, ein Gott der Weisheit, ein Gott der Herrlichkeit und ein Gott der Hilfe. Deshalb hat dieser Pilger keine Angst. Deshalb befürchtet er nichts. Und deshalb kann ich hoffnungsvoll in dieses Jahr gehen und Mut fassen. Und das gilt für jeden von uns heute Morgen. Weil dieser Gott der Macht, dieser Gott der Weisheit, der Gott der Herrlichkeit und der Gott der Hilfe uns nahe ist und uns seine Hilfe zusagt. Es ist irgendwo klar, dass ein Wanderer, ein Pilger, eine Pilgergruppe auf dem Weg nach Jerusalem den Weg nach oben richten musste. Es ist so, dass wenn man sich Jerusalem nähert, ich bin leider noch nie in Israel gewesen, dass die Stadt auf dem Berge ist, so dass die Zufahrtsstraßen dahin, die Wanderwege alle nach oben führen. Und für den Juden war es einfach klar, dass der Weg nach Jerusalem für ihn ein Weg ist, ja, in das Ziel, in die heilige Stadt, die auf dem Berge liegt. Die Stadt, in der der Tempel stand. Und was war der Tempel? Der Tempel war damals die Wohnstätte Gottes mit dem Allerheiligsten, wo Gott gegenwärtig war. Und deshalb kann dieser Blick nach oben, dieser Blick auf Jerusalem, dem Pilger, dem Reisenden Hoffnung geben, weil er ein gutes Ziel vor Augen hat. Weil er weiß, dass alle Mühen der Reise, alle Mühen der Wanderung nicht vergeblich sind, sondern ihn an einen Ruheort bringen. Ich habe im Internet ein interessantes Zitat gefunden, die das so ein Stück weit aufgreift, dieses Zitat. Da heißt es, Trauer blickt zurück, Sorge schaut sich um, Glaube sieht nach oben. Und ich finde, das passt gut zu den Aussagen in den ersten beiden Versen dieses Psalmes. Und ich wünsche mir für mich persönlich und ich wünsche das jedem von uns heute Morgen, dass wir diesen Blick nach oben dieses Jahr übertrainieren und einüben können. Den Blick von den Sorgen des Alltags, von den Zweifeln oder was auch immer uns Schweres begegnet, den Blick auf unseren Herrn, den Blick nach oben. Ich lese uns den Vers 3. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und dich behüten, und der dich behütet, schläft nicht. Dieses Pilgern, dieses Reisen im Alten Testament ist ja was ganz anderes als einer unserer Spaziergänge zu Feierabend oder einer unserer Spaziergänge im Urlaub. Das Pilgern damals durch die Berge von Israel, das war ja nicht ungefährlich. Das war ja jetzt keine Pauschalreise, so wie Thomas Cook sie erfunden hat. Und das greift dieser Psalm ja auf, indem er darüber spricht, was Gott schenkt. Gott schenkt, dass der Fuß nicht gleitet, dass man nicht ausrutscht. Für eine Wanderung durch unwirksames Gelände, durch die Berge, braucht man gute Schuhe. Man muss ausgerüstet sein. Man liest immer mal wieder in den Nachrichten oder hört in den Nachrichten, dass gerade in den Bergen ja Leute gerettet werden müssen, weil sie mit Sandalen oder sonst irgendwas meinen, da auf den Gebirgspfaden unterwegs sein zu können. Und wer von uns sich schon mal bei einer Wanderung den Fuß vertreten hat oder wer weiß, den Knöchel gebrochen oder das Bein gebrochen hat, der weiß um die Schmerzen und die Hilflosigkeit, die dann entstehen. Gerade in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten, das Ziel aus eigener Kraft noch erreichen zu können. Da kann es nämlich sein, dass man nicht mehr weiterkommt ohne Hilfe. Und deshalb ist diese Aussage, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht, so wichtig gewesen damals für die Pilger in Israel, aber auch gerade für uns auf unserem Lebensweg. Ist uns eigentlich bewusst, wie sehr Gott auch auf unsere Füße achtet oder auf den Weg, den wir einschlagen? Es gibt da einige Bibelstellen zu, wo das beschrieben wird. Eine davon ist Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32, Vers 8. Ich lese nochmal. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. So ein bisschen wie ein Navi. Oder die modernen Autos, die noch eine Kamera eingebaut haben und die dann warnen vor irgendeinem bremsenden Auto oder was weiß ich. Aber ein Navi kann dich auch an einen falschen Ort bringen. Wenn du das falsche Ziel eingibst, wenn es den Ortsnamen mehrmals gibt und du nicht genau hinguckst, ob es in Baden-Württemberg ist oder vielleicht doch in Bayern und dann einfach losfährst. Aber Gott ist anders. Gott will den Weg zeigen. Er will unseren Lebensweg zeigen. Er hat ihn im Blick und er will mich und dich mit seinen Augen leiten. Und Gott hat Augen, die alles sehen, die alles wahrnehmen, die um alles wissen. Und das ist doch ein Trost, das ist doch, was uns Hoffnung geben kann, wenn wir uns an diese Zusagen erinnern, dass Gott unseren Lebensweg fest im Blick hat. Ich muss so zurückdenken, ich greife nochmal den Aspekt auf mit dem Blick nach oben, der hier in diesem Text am Anfang aufgegriffen wird, dass dieser Blick nach oben auf den Berg dem Psalmisten Frieden gibt und Hoffnung gibt. So auf einer Reise oder auf einer Radtour ist das mit dem Blick nach oben für uns vielleicht manchmal anders. Wenn man denkt, boah, da muss ich jetzt noch hoch. Ich erinnere mich an unsere LAN-Radtour, 98 oder was. Ich glaube, ihr wart dabei, ich weiß nicht, ob sonst noch einer mit war. Der Volker, wo war's mit, ne? Ja. Nach Wetzlar, Jugendherberge. Oben auf dem Berg. Damals gab es noch keine E-Bikes und dergleichen. Da mussten wir dann da hochstrampeln, ganz am Ende. Aber wir wussten auch, da oben, da müssen wir hin, da gibt's was zu essen, da gibt's was zu trinken, da gibt's ein Bett. Der Blick nach oben, manchmal schwierig, aber wenn das Ziel gut ist, dann lohnt es sich, zu gehen und sich auch abzustrampeln. Und auch das, unser Abstrampeln, hat Gott im Blick. Der Vers 4. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Gerade durch diesen Vers ist dieser Psalm den Juden in aller Welt ganz, ganz wichtig, weil die Zusage steht, dass Gott auf sein Volk achtet und sich nicht abwendet und auch wichtige Dinge nicht verschläft. Und es ist für Reisende im Orient damals sehr, sehr wichtig gewesen, einen zuverlässigen Hüter zu haben. Hüter bedeutet bewachen, beschützen. Das kommt 6-mal in dem Psalm 121 vor. Und die Hüter, die damals auch die Pilgergruppen begleitet haben, die hatten die Aufgabe, auf die Pilger aufzupassen, gerade in der Nacht. Und sie durften nicht schlafen. Das ließen sie sich auch gut bezahlen. Aber es sind halt Menschen. Und man kann auch einschlafen. Man kann einschlafen auf seinem Posten, auf seinem Dienst. Ich habe davon gelesen, dass es auch Sitte war, dass wenn Leute bewachen sollten, sie jede Viertelstunde sich durch einen Ruf oder so kenntlich machen sollten, damit klar war, dass sie nicht eingeschlafen sind. Und diese Sicherheit dieser Reisegruppe lag halt in der Hand dieser Hüter, die nachts aufpassen sollten. Aber Gott ist ja so anders als ein schläfriger Hüter. Hier heißt es, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Das ist ja irgendwo auch doppelt gemoppelt, ne? Er schläft nicht und schlummert nicht. So richtig tief schlafen tut er nicht. Aber auch dieses Einnicken, dieses, ach, wie man es vielleicht manchmal vom Fernseher beim Fußballspiel hat. Langweilig, man nickt weg, wird irgendwann wieder wach und dann ist irgendwie ein Tor gefallen. Nee, so ist Gott nicht. Gott hat das im Blick. Alexander der Große ist den meisten von euch, denke ich, auch ein Begriff. Der ist auf seinen Eroberungszügen ja weit rumgekommen in den paar Jahren, die er gelebt hat. Und der ist mal gefragt worden, sag mal, wie kannst du eigentlich so ruhig schlafen bei all den Feinden, die du hast? Da hat er die einfache Antwort gegeben, Parmenius wacht ja. Das war wohl einer seiner Generäle. Und wenn Alexander der Große schlafen wollte, dann hat dieser Parmenius aufgepasst, dass dem Alexander nichts passiert ist. Und so können wir uns auch heute Morgen sagen, so kann ich mir auch sagen, Gott, unser Herr, wacht ja. Dieser Aspekt des Wachen von Gott, gerade auch gegenüber seinem Volk Israel oder gegenüber seiner Gemeinde, durchzieht auch die ganze Bibel. Denken wir mal an die Wüstenwanderung. Wie war das mit der Wolken und mit der Feuersäule? Wenn Israel sich lagern sollte auf diesem Weg ins gelobte Land, nachts dann gerastet hat, dann war diese Feuersäule präsent. Diese Feuersäule, durch die Gott auf sein Volk aufgepasst hat. Und Matthew Henry, ein alter Prediger, vor einigen hundert Jahren gelebt, er hat gesagt, der Hüter Israels ist auch dein Hüter. Der Hüter der Herde ist auch Hüter jedes einzelnen Schafes. Ja, der Hüter Israels, der Hüter der Herde, unser Herr Jesus Christus, will mein Hüter sein, will dein Hüter sein, er will auf uns aufpassen. Vers 5. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Hier haben wir das mit der rechten Hand, mit der rechten Seite wieder. Der Begriff Schatten steht in der Bibel oft für Schutz. Und Leibwächter von Königen oder von wichtigen Persönlichkeiten, die stehen eigentlich immer zur rechten Seite dessen, den sie beschützen sollen. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass der Herr, unser Hüter, nicht irgendwo auf dem Thron sitzt und einfach nur guckt, sondern dass er uns zur Seite steht. Das ist aktiv. Das ist, er kann jederzeit eingreifen. Er ist uns nah. Und wenn wir sehen, was uns ja über Gottes Name gesagt wird oder über Jesus, Gott, Sonne, Schild, Burg und Hort, Christus, Licht der Welt, Brot des Lebens, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Das sind alles Aspekte, wo man noch separat drüber reden kann, nachdenken kann, was das für unser Leben bedeutet, was das für Eigenschaften mit sich bringt, die Gott hat. Aber all das ist dieser Hüter, ist dieser Bewacher, ist dieser Leibwächter halt auch. Sonne, Schild, Burg, Hort, Licht der Welt, Brot des Lebens, der Weg, die Wahrheit, das Leben selbst und noch vieles mehr. Das alles ist dieser Gott, der uns hier in dem Psalm 121 begegnet. Die Gefahr von starkem Sonnenlicht, die dürfte uns allen bekannt sein, auch wenn wir hier im verregneten und kalten Bergischen hier leben. Hitze ist einfach ab einem gewissen Punkt bedrohlich. Für Pflanzen, die verdorren und eingehen, oder für uns Menschen, die wir uns einen Sonnenstich oder einen Hitzeschlag holen können. Und das war halt auch Gefahr für die Reisenden auf dem Weg nach Jerusalem. Und vor diesen alltäglichen Gefahren, für das, was das Pilgerleben ausmachte, wird hier die Hilfe Gottes zugesagt. Dass Gott das sieht, dass Gott das nicht egal ist. Die Verse 7 und 8. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der Schutz vor der gefährlichen Umgebung, der sich der Pilger aussetzen musste auf seinem Weg nach Jerusalem, wird nun am Ende dieses Psalmes irgendwie nach allen Seiten vollumfänglich erweitert. Das bedeutet, Gott ist wirklich im Alltäglichen bei mir. Gott ist im Alltäglichen bei dir. Es gibt eigentlich keine Dienstzeiten von Gott, Öffnungszeit von morgens 7 bis nachmittags 4. Das gibt's nicht. Sondern Gott ist immer ansprechbar. Gott ist immer gegenwärtig. Und er will uns von allen Seiten umgeben. Ja, sogar in unbedeuteten Kleinigkeiten, wo wir denken, darum kümmert sich Gott doch gar nicht, ist Gott da. Diesen Aspekt haben die Juden in einer Tradition aufgegriffen. Im Alten Testament in 5. Mose 6, Vers 9 und 11, Vers 20, da heißt es, du sollst diese Worte auf die Türpfosten deines Hauses und deine Stadttore schreiben. Diese Worte, das sind das Schma Israel, das heißt folgendermaßen, höre Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einzig, gelobt sei der Name der Herrlichkeit seines Reiches für immer und ewig. Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und die orthodoxen Juden haben diesen Text in kleine Behälter gepackt, aufgeschrieben auf einem Zettel und befestigen diese Bibelabschnitte am rechten Türpfosten ihres Hauses und sogar an den unterschiedlichen Zimmern in der Wohnung, um sich einfach daran zu erinnern und diesen Auftrag aus 5. Mose 6 und 5. Mose 11 praktisch umzusetzen. Beim Betreten oder Verlassen des Hauses berühren sie diese Kästchen, ehrfürchtig. Mesusa werden diese Kästchen genannt und das Wort bedeutet einfach Türpfosten. Interessant. Ich glaube, wenn man das bewusst macht, wenn man sein Haus verlässt und wenn man zurückkommt und da vielleicht ein Gebet spricht, ein Dankesgebet oder ein Gebet, wo man Gott den Tag anbefehlt, dann ist das eine gute Sache, die alltäglichen Dinge ja wirklich auch vor Gott zu bringen und darauf zu hoffen und zu vertrauen, dass Gott auch in den alltäglichen Dingen dabei ist. Es ist klar, uns begegnen schwere Zeiten im Leben. Uns begegnen Zeiten, in denen wir uns vielleicht fragen, ja, wo ist denn diese Hilfe, von der ich jetzt angeleitet durch diesen Psalm gesprochen habe? Wo ist das denn konkret? Warum muss der und der krank werden? Warum muss das so lange dauern, bis sich Besserung zeigt? Das steht über unserem Leben. Und ich bin froh, dass ich irgendwo von Gott so geführt werde, dass diese Erfahrungen und diese Fragen bis jetzt nicht dazu geführt haben, dass ich das, was ich in Psalm 121 lese und wo ich heute Morgen von spreche, irgendwo in Frage stelle. Da bin ich Gott dankbar für und da bete ich auch drum, dass dieser Punkt niemals kommen wird. Mir kommt dabei Josef in den Sinn. Die Josefsgeschichte, denke ich, ist euch allen bekannt, was der alles mitgemacht hat. Von den Brüdern verraten und verkauft. Unschuldig im Gefängnis. Im Gefängnis länger drin, als es sein musste, weil jemand vergessen hat, von denen, die freigelassen worden sind, von ihm zu erzählen. Ein schweres Leben, aufs und ab. Und wie heißt es in 1. Mose 50, Vers 20? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Josef hat bei all dem, was er erleben musste, nie an Gottes Liebe gezweifelt, nie daran gezweifelt, dass Gott ihm nahe ist und mit ihm geht. Und das ist es, bei all dem, was wir erleben, Gott geht es auch um unsere Seele. Die will er behüten. Gott will, dass unsere Seele in der Ewigkeit am rechten Ort ist, in der Gemeinschaft mit ihm. Man kann diesen Psalm zusammenfassen mit vier Fragen. Die erste Frage, wer? Der Herr. Was wird er? Dich behüten. Wann? Deine Ausgänge und Eingänge von nun an. Wie lange? Bis in Ewigkeit. Wer, der Herr, was wird er? Dich behüten. Wann? Dein Ausgang und Eingänge von nun an. Und wie lange? Bis in Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob jemand von euch von dem Adoniram Judason gehört hat. Das war ein Missionar, der, glaube ich, in Burma, auf jeden Fall hinten irgendwo in Asien, gewirkt hat. Vor, ich glaube, 200 Jahren. Und ich habe die Biografie von ihm gelesen. Oh, der hat Sachen mitmachen müssen. Schauerlich. Wo oft die Frage gestellt wurde, ja, wie kann Gott sowas zulassen, was dem widerfahren ist? Und er hat einmal Folgendes gesagt, trotz dieses Aufs und Abs in seinem Leben. Er, also Gott, hat mich bisher sorgsam geführt, um mich an der Himmelspforte im Stich zu lassen. Diese Frage stellt er. Und die beantwortet er mit Nein, so wie es hier heißt, bis in die Ewigkeit hinein, will Gott uns nahe sein und uns sicher führen. Ich möchte uns als Schlussgedanken noch etwas vorlesen, einen kurzen Abschnitt, der das so veranschaulicht, dieses Vertrauen haben in Gott. Es geht dabei um eine Schiffsreise. Blätter noch ein wenig. Vor mehr als 100 Jahren. Und das ist im Jahre 1873 in einer Zeitschrift berichtet worden. vor einer Reihe von Jahren, also 1873 geschrieben, befehligte ein Captain Dee ein Schiff, das zwischen Liverpool und New York fuhr. Auf einer dieser Reisen hatte er seine Familie mit auf dem Schiff. In einer Nacht, als alles ruhig im Schiff lag, erhob sich unversehens ein Sturm und fegte über das Wasser her, bis er an das Schiff stieß und es plötzlich auf die Seite legte. Alles, was irgend beweglich war, übereinanderwerfend und zerschmetternd, so dass die Passagiere erschreckt aus dem Schlaf fuhren. Alle gerieten in große Angst, da sie sich so plötzlich in Gefahr sahen. Manche sprangen aus ihren Kojen und kleideten sich an, um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Das kleine Töchterchen des Kapitäns, das eben 8 Jahre alt war, erwachte natürlich mit den anderen und fragte erschrocken, was ist los, was passiert hier? Man sagte ihm, ein Windstoß habe das Schiff getroffen. Sie fragt, ist Vater auf dem Deck? Ja, Vater ist auf dem Deck. Da ließ sich die Kleine ohne alle Furcht wieder auf ihr Kissen sinken und wenige Augenblicke später schlief sie süß trotz Wind und Wogen wieder ein. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass wir so was von Gott geschenkt bekommen und dass uns dieser Psalm, über den wir heute Morgen gemeinsam nachgedacht haben, daran erinnert, an die Zusagen Gottes, dass er in Sturm und Wind, Berg und Tal, Höhen und Tiefen des Lebens bei uns ist. Amen.